Hallo und herzlich willkommen hier beim Ballerflüsterer Podcast. Und als nächstes oder ganz aktuell haben wir mal ein Thema dran, was alle von euch betrifft. Ballerangeln mit Frau und Kindern. Oder wenn es die Frauen hören, Ballerangeln mit einem Mann und Kind. Je nachdem, denn da gibt's immer wieder, ja, so Social Media Beiträge, die dieses Vanlife oder einfach mal losfahren auf dem blauen Dunst so ein bisschen, ja, darstellen, und für viele sieht das wirklich cool aus, eifern dem nach, und ich möchte einfach mal aus meiner Perspektive mit euch durch diesen Podcast gehen und vielleicht für den einen oder anderen auch mal so einen Tipp mit an die Hand geben, denn ich war viel mit meiner Freundin unterwegs, gerade früher natürlich, und dann, wo wir Eltern geworden sind, ist das ein bisschen weniger geworden, aber das Kind mittlerweile ist nur auch schon ein Teenager geworden, ist nach wie vor dabei, und da habe ich sehr viel gelernt in den letzten Jahren, wo wir das gemacht haben. Und da möchte ich euch gerne mitnehmen und wie gesagt, hoffe, dass der ein oder andere Tipp für euch dabei ist und ihr wieder ein bisschen was für euch selber mitnehmt oder nur als reine Unterhaltung, aber immer wieder wirklich mit den, ja, Hintergedanken von mir aus, warum mache ich so ein Podcast-Format, um viele Sachen auch mal so zu behandeln, die in einem Videoformat ja nicht so häufig genannt werden, kaum, auch mal wirklich Sachen von hinten zu beleuchten, nicht nur immer vorne dieses, wie gesagt, Vanlife so verkaufen, und da wollen wir gleich mal reingehen. Das allererste ist natürlich, wir sind jetzt ganz aktuell schon in den Sommerferien drin in Thüringen. Wir sind ja mit die Ersten, die jetzt angefangen haben. Hitzeperiode steht an und los geht's. Und das ist natürlich schon mal für die meisten, ja, wie so ein Stressmomentum, wenn die dann im Urlaub wirklich mal 1, 2, 3 oder was weiß ich, wie viele Wochen aufeinander sitzen. Weil die meisten kennen das ja gar nicht, weil jeder in seinen Alltagstrott gefangen ist. Der eine geht früh auf die Arbeit, der andere kümmert sich um Haushalt oder je nachdem. Auf jeden Fall wird das dann schon mal da gebündelt, dass man wirklich 24/7 zusammen ist. Das ist für die meisten schon eine Herausforderung. Und da als allererstes dieses Vanlife einfach mal einsteigen und ohne große Informationsgrundlage loszufahren, gerade in europäische Ausländer, wo man dann, ja, ich sag mal, die Sprache nicht spricht und sich das wirklich erfragen muss und so weiter, das ist mit viel Konfliktpotenzial behaftet. In vielen Videos sieht das cool aus. Definitiv, auch so durch die Nordländer oder was weiß ich. Aber einmal habe ich selber mehr wie einmal gemacht, gerade wo wir noch jünger waren. Da war das aber für uns viel einfacher wegzustecken, wie jetzt, ja, gute Mitte 40er. Da liegen die Nerven viel schneller blank, oder man war früher da riegelloser, wie auch immer man das genau betiteln möchte. Fakt ist auf jeden Fall, heute würde ich das gar nicht mehr machen, weil mich das nur Nerven kostet. Heutzutage würde ich gerade für die das erste Mal machen, wirklich so im Vornherein viele Sachen klären. Wo kann man schlafen, wo kann man duschen, wo kann ich sicher parken, wenn ich sowas machen will, alles solche Dinge, wo kriege ich dann meine Lizenzen, dies, das, jenes. Und dann ist es nämlich immer so, egal was ihr macht, wenn ihr es dann macht, ist es meistens ein bisschen anders, wie man sich vorher ausgemalt hat. Auch das sind sehr häufig solche Sachen, die eben in solchen Videoformaten nicht so gezeigt werden, dass da eben nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Dass der, ja, auserkorene Angelladen, den gibt's dann vielleicht gar nicht mehr, oder der hat dann keine Angelkarten, dann mit Händen und Füßen schickt er euch weiter, dann fehlt aber dies, dann ist die Nachtangelzone gar keine Nachtangelzone mehr, dann darf man da nicht angeln, weil es der Lokalmatador und so weiter und so fort. Und das sind alles solche Dinge, die können sehr schnell eigentlich einen gut gemeinten Urlaub wirklich zur, ja, eine Probe werden für die Beziehung. Also das sollte man immer wieder so ein bisschen, ja, im Gedächtnis behalten. Und dann nehme ich schon das Zweite, wenn ihr mit Kindern unterwegs seid, die zu bespaßen. Und bespaßen ist ja, gerade jetzt in den Sommermonaten, irgendwo sich hinzusetzen ans Wasser. Das wird frühs hell, 5:30 steht der Planet langsam oben. Wenn es gut läuft, kann man mal schlafen bis um 8. Das ist dann aber schon lang, weil meistens ist dann schon so warm, dass denen schon gar nicht mehr möglich ist. Und dann hat man in der Regel gute 14 Stunden Sonne, wo man irgendwas machen muss. Und wenn man da irgendwie am Ufer sitzt und denkt, man kann da Karpfen angeln nebenbei und macht nebenbei Urlaub, da kann ich euch sagen, das wird Katastrophe. Also das wird ganz, ganz schwer, vor allen Dingen alles unter einen Hut zu kriegen. Da war ich immer der Gegeißelte, weil das bei uns immer ähnlich war. Und wir hatten sogar immer den Vorteil, dass wir von vornherein gesagt haben, wir fahren zwar nach Italien in die Camps, wo ich meistens natürlich auch damals immer zwischen den Touren mein Tackle teilweise schon dort lassen konnte und so. Also ich hatte ja viel einfache Grundvoraussetzungen wie viele von euch. Aber das Problem war natürlich dann, was macht man dann den ganzen Tag in so einem Camp? So, dann ein bisschen Boot fahren, dann ein bisschen dies, ein bisschen Meereschen angeln, so, dann wird es zu heiß, dann fährt man wieder rein. Dann je nachdem, wo man ist, hat man keine Rückzugsmöglichkeit, dass man mal sagen kann, 13 Uhr, man macht jetzt auch mal Siesta irgendwo. So, und da wird es dann nämlich schon relativ schnell ungemütlich. Ja, dass dann, wie gesagt, Schlafmangel ist, dann abends, wenn es endlich mal dunkel wird und man hat die Routen rausgelegt, man denkt, man kann da romantisch am Lagerfeuer sitzen und dann kommen Milliarden von Mücken, die gerade für Leute, ich habe das so häufig, das ist echt brutal, dass mir dann Leute sagen, oder ich sehe es ja selber, gerade so bei meiner Frau oder bei meinem Kind, die sehen dann aus wirklich wie aus dem Nahkampf, wie als ob die wirklich böse verprügelt wurden, mit geschwollenen Gesichtern, ganz viele blaue Flecken und ich habe gar nichts. Und ich sitze neben denen. Ich merke das noch nicht mal, dass ich Mücken groß habe und das ist auch immer wieder so ein Punkt. Wenn ich sage, das war jetzt okay, ist für viele da schon die Welt untergegangen, allein mit Mücken. Und das sind alles so Punkte, beachtet die bitte. Und gerade, wenn die Kinder klein sind, wie gesagt, hier mein Appell, gerade an, egal wo ihr unterwegs seid, aber die Kids dann da 24/7 zu bespaßen, gerade dann so, wenn die baden wollen und so, ist natürlich dann ein Unterschied, auch wo ihr seid, logisch. Aber an vielen Flüssen kann das auch ganz schnell ins Auge gehen. Also ist man da schon eigentlich konstant auf Alarmbereitschaft. Ja, man kann die Kids da nicht unbeaufsichtigt lassen, da gibt's keinen Bademeister, nichts, da muss man selber sich darum kümmern, natürlich dann auch dementsprechend die Kids mal wieder zur, ja, Geduld rufen, aus der Sonne raus und so weiter. Denn so habe ich ja eigentlich mal angefangen und da konnte ich sehr viel lernen als Betreuer in Jugendcamps. Damals gab's die noch, haben verschiedene Weltcamps damals veranstaltet in den Sommermonaten, war alles durchorganisiert, dass die Kids gekommen sind mit dem Reisebus und so weiter. Wir hatten damals 24 Jugendliche, die waren so bis 16 Jahre in diesen, ja, so zwischen 14 bis 16 den Radius. Und so habe ich ja angefangen, wirklich meine ersten Touren zu machen, wo ich in Anführungszeichen Gäste hatte. Und da gab es immer so Außencamps, wo Betreuer dabei waren. So, und dann musste man da hinfahren, meistens zweimal am Tag, frühs und abends, Essen vorbeibringen und so weiter. Und dann haben die Kids da rumgehangen. Und das war dann halt auch immer, natürlich waren die dann da angeln und so und da waren auch ein paar Ruten im Wasser, aber mir hat das dann immer so ein bisschen auch leid getan, weil ich ja weiß, wie lang so ein Tag auf so einer Sandbank werden kann. Und da das allererste, ich habe selber einmal mitgemacht, wo ich dann ja so einen Jugendlichen hatte, das war dann eine Viererpartie auf so einer Sandbank, wo ich zu denen gesagt habe, hier, pass auf, stell dir wenigstens einen Sonnenschirm auf oder was weiß ich. Und dann hat er von früh bis abends da gefiedert. Und ja, ja, ist kein Problem. Und er stellt sich aber die Füße ins Wasser und hin und her und tralala. Fakt ist auf jeden Fall, am dritten Tag hat es ihn komplett ausgehebelt. Ja, dass mich die anderen Kids dann angerufen haben. Der war wie bewusstlos, komplett benommen. Hatte noch seine Sneakers da an auf der Sandbank. Wollte halt auch cool sein, ein Stück weit. So, und dann haben wir den erstmal ins Camp, haben da auch einen Notarzt gerufen, weil der komplett neben sich stand und wo der dann die Schuhe auch ausgezogen bekommen hat, hatte der lilane Knöchel und da hatte der so einen Blutstotz. Und das sind halt alles so Sachen, wenn ihr dann da draußen sitzt und irgendwann überhitzt euer Körper, dann geht das teilweise so schnell, dass ja der lang ersehnte Urlaub wirklich den Bach runtergeht. Und dann, wie gesagt, dann macht das alles keinen Spaß mehr. Bei 40 Grad zu haben, ist schon das eine. Wie gesagt, das wird jetzt in Deutschland wieder losgehen, dass alle ächzen und Jahrhundertsommer und was weiß ich, aber an so einem Fluss, gerade Italien, Spanien, Frankreich, aber mittlerweile auch am Rhein, wo ihr unterwegs seid, ist das ja normal. Also das hatten wir heute schon vor 20 Jahren, dass wir da über 40 Grad hatten. Und wenn man dann noch draußen ist, von früh bis abends und sitzt dann halt in der Sonne, teilweise bewegt man sich und merkt das dann gar nicht mehr, wie man dann überhitzt oder dehydriert ja auch, durch, weil man ja nur schwitzt und so, dass das so schnell gehen kann, dass man dann so einen Sonnenstich kriegt. Und je nachdem, wie heftig der ausfällt, wie gesagt, bei uns damals, da gibt's glaube ich Kortisonspritzen, da hat er 2 oder 3 Stück gekriegt, aber das dauert dann, ehe der Körper da wieder auf einem ja, gewissen Level ist. Für den war die Woche auf jeden Fall vorbei. Und das sind alles so Sachen, das habe ich selber mehr wie einmal bei zahlenden Gästen erlebt. Dass man dann zu denen sagt, hier, passt auf, euer Sonnenhut, das bringt nicht viel, trinkt mehr, bleibt in Schatten, vor allen Dingen zieht euch auch lange Kleidung an, alles so Sachen. So, und wenn ich dann halt oberkörperfrei rumrenne und bin 2 Wochen im Jahr wirklich so einer Sonne ausgesetzt, da gibt's einige, die das komplett aushebelt. Auch so eine Sache. Achte da drauf. Wirklich dann lieber so, ja, Leinsachen anziehen, die auch länger sind. Viele gucken mich immer an, warum ich auch mit so Windsachen umherfahre. Also ich habe ja ganz normal meistens so Regenklamotten an im Sommer. Und das ist auch dem geschuldet, dass man dann natürlich wie beim Bootsfahren und so diese kühle Luft genießt. Aber hier kann gleich das nächste große Problem entstehen, hatte ich auch selber einmal persönlich und mittlerweile 2 Gäste, denen das auch passiert ist, dass sich die Nieren entzünden durch diesen Fahrtwind. Und das sind halt alles so Sachen, achte da drauf. Das kann ganz schnell gehen, dass der, wie gesagt, lang ersehnte Sommerurlaub dann wirklich im Bach runtergeht. So, und je nachdem, wenn es eurem Partner, Partnerin passiert, dann habt ihr das Kind noch an der Backe, dann müsst ihr euch kümmern. Und je nachdem, was ihr macht, seid ihr dann in einem fremden Land und müsst euch darum kümmern. Denn das Hauptproblem ist natürlich, durch diese Hitze, die wir nun mal im Sommer haben, haben wir überall niedrige Wasserstände und es ist extrem selten, dass ich überhaupt einen Spot habe, wo ich Schatten habe tagsüber. Und das sind halt alles so Punkte und das sind viele Sachen, Schatten natürlich einmal für mich, damit ich auch mal ein bisschen entspannen kann tagsüber, aber wenn ich nur unter so einem Schirm sitze und glaubt es mir, ich habe viele Wochen so verbracht, da wird so ein Tag brutal lang, wirklich lang. Und das ist dann halt auch wirklich, das macht dann keinen Spaß. Ganz, ganz wichtig, das sind alles so Sachen, die sehen sehr oft in den ein oder anderen YouTube-Filmen oder in so Beiträgen auf Instagram schöner aus, wie es dann tatsächlich ist. Da möchte ich euch noch eine Sache so ein bisschen mit auf den Weg geben, wenn es um das Thema dann Schlafen geht. Es ist ja mittlerweile so, dass ja es gibt 2-Mann-Liegen und so weiter und so fort. Das sind aber alles so Sachen, die ich selber gar nicht mitnehme. Ich habe so ein ganz normales Iglu-Zelt dabei, auch so ein kleines mit Fiberglas. Und das hat nämlich einen riesen Vorteil und den möchte ich euch halt mal mit auf den Weg geben. Ich habe da schon mal ein Video drüber gemacht, da wurde ich ein bisschen belächelt. Ich habe selber für mich nur so ein Ruckzuck-Zelt, was ich auf, ja, das Kinder und werft man so hin, ist aber ganz klein. Das hat, glaube ich, nur 2 Meter Außenmaß und eine Höhe von 70 Zentimeter oder so. Also es ist wirklich winzig. Es ist auch nicht wasserfest, das muss man gleich dazu sagen, aber es hat einen riesen Vorteil. Es ist ganz klein und ich kann das zumachen. Also ich habe es komplett geschlossen, also auch unten. Und der Riesennachteil ist nämlich, wenn ihr Zelte aufbaut im Sommer irgendwo und wollt dann da nachts schlafen, steht erstens mal die Luft da drinnen und zweitens, selbst wenn ihr da das Fliegengitter alles drinne habt und macht die zu, kommt das meiste Ungeziefer irgendwo von unten rein. Also die sitzen ja in dem Sand, in dem Boden, je nachdem. Und ihr könnt natürlich auch eine Zeltplane dann kaufen, separat verlegen und so. Aber meistens ist immer, auch wenn ihr tagsüber da raus und rein geht, ist halt der Raum so groß, dass die sich irgendwo hinsetzen können. Und die kommen dann natürlich raus, wenn ihr pennen wollt. Und wenn er dann noch erstmal 2 Stunden da drinnen kämpft mit irgendwelchen Mücken, was auch immer an Viehzeug dann unter euren Schirm mit sitzt und lässt euch da schon nicht mehr pennen, dann ist wirklich spätestens nach 4 Tagen die Luft raus, wenn alle komplett übermüdet sind, zerstochen, nur noch genervt von allen und jeden, dann wird der ganze Urlaub scheiße. Und deswegen nehme ich so ganz kleine Zelte, weil die einen kleinen Innenmaß haben. So, und da kann ich ganz schnell, wenn ich mich da reinlege, mache ich das zu. Und dann mache ich Kopflampe an. Dann dauert es meistens nicht lang, weil ich ja meistens eben eh noch lese. Und dann habe ich so in der Regel innerhalb von 5 Minuten das Zelt auch nochmal mückenfrei. Schlag die paar, die da drin sind, tot, weil das so klein ist. Ich sehe die überall, die können sich nicht groß verstecken. Und da kann ich wenigstens in Ruhe pennen. Nächster Vorteil dabei ist, ich schlafe auf dem Boden. Ich schlafe mit einer, so ein Gästebett, da könnt ihr verschiedene Sachen kaufen, so Matratzen, was auch immer, ganz klein in Packmaß. Hat auch wieder einen Vorteil, ihr braucht keine Liegen, nix. Also ganz kleine, ja, so ein Gästebett zum Aufblasen mit so einem Ventil, ähnlich wie für die Schlauchboote. Kann man cool drauf pennen. Und der Vorteil ist, die Kühle kommt von unten vom Boden. Und so seid ihr noch ein bisschen kühler. Und diese kleinen Zelte, habt ihr den Vorteil, das ist so ganz dünner Stoff. Das ist wie so ein, ja, eigentlich bei den Karpfenzelten ist das die Moskitofront. Und so ist das dieses ganze Ruckzuckzelt eigentlich aufgebaut. Dadurch ist es natürlich nicht wasserdicht, aber es zirkuliert da drinnen. Mega geil. Und dadurch ist da drin die Luft immer ein bisschen bewegt. Und das ist wirklich für Schlafen her viel besser, wieder mit so einem Zwo-Mann-Dom. Das, was sich über den Tag so aufheizt, dass eh die Hitze da draußen ist, dann ist es meistens schon wieder morgen und dann wird es eh schon wieder hell. Also von daher, das habe ich einmal für mich in ganz klein und dann auch für die Mädels ein bisschen größer, wo ich 2 Matratzen nebeneinander bekomme, aber ganz klein und fertig. Und dann das nächste ist, ich habe natürlich auch so Tarps dabei, das kennt ihr, diese Plan. Das ist immer anzuraten und natürlich nochmal 2,50 Meter lange, also breite Schirme, die ich mir überall nochmal hinstelle. Und das mache ich dann meistens auch, stelle mir das nochmal vor, mein eigentliches Ruckzuckzelt, um eben morgens, wenn die Sonne gleich hochkommt, dass ich Schatten wenigstens habe, ein paar Stunden, damit ich nicht eben gleich, wenn die Sonne hochkommt, da auch aufstehe. Das sind so ein paar Sachen, die können den Urlaub schon verbessern. Und dann als nächstes, je nachdem, wie gesagt, wie alt eure Kids sind und auch was ihr selber schon gemacht habt, was eure Frau macht oder der Partner generell, würde ich euch immer anraten, auch in so Camps zu fahren oder auf einen Campingplatz, wo ihr Duschen habt, Toiletten habt, einen Rückzugspunkt beziehungsweise erstmal einen Startpunkt. Weil das bringt einen viel, viel mehr Sicherheit, bringt ein bisschen mehr Entspannung rein, auch wenn ich mal einkaufen muss und so weiter, kenne ich alles. Ja, man kann dann eben die Frau nicht sitzen lassen oder die Frau fährt dann nicht einkaufen. So, und dann packt man alles ein, fährt dann für eine Stunde wieder in den nächsten Ort und so weiter. Und so hat man sehr häufig erstmal die Möglichkeit, da was hinzustellen. Idealfall natürlich auch einen Kühlschrank und so weiter. Und da wird der ganze Urlaub schon etwas entspannter. Und dann habe ich immer wieder diesen, was ich mittlerweile eigentlich nur mache, wir haben eine kleine Hütte und danach gucke ich auch mittlerweile, wenn wir sowas machen, die auch gemauert ist, wo es tagsüber kühl drin ist. Relativ natürlich. Wenn ich draußen 40 habe, habe ich da drin auch knapp 30, aber ich kann tagsüber da pennen, weil der Körper ist dann so aufgeheizt, wenn ich da mittags reingehe, kann ich auch da mal 2 Stunden drin schlafen und dann sieht die Welt komplett anders aus. Das sind so Sachen, das ist mir mittlerweile so wichtig in meinen Urlaub, damit ich das von vornherein wirklich habe und da ein bisschen ja so Konfliktpotenzial schon rausnehmen kann. Das andere, was natürlich auch wichtig ist, ist die eigentliche Fischerei, ganz klar. Und da ist halt immer der Angler so ein bisschen gegeißelt. Denn wenn er dann rausfahrt, je nachdem auch, was ihr machen wollt, das Schlimmste, was dann natürlich passiert, ein bisschen dies, ein bisschen das. Auch das habe ich gefühlt 1000-mal durch. Mal einen Tag Karpfen angeln, dann mal einen Tag Spinnfischen und so weiter. Und da ist es halt wirklich am besten, so sich so einen groben Plan zurechtzulegen. Gerade in Sommermonaten, wie gesagt, haben wir ja meistens diese niedrigen Wasserständen von den Flüssen. Das kann gut sein, oder extrem schlechte. Vorteil ist natürlich erstmal, dass man sehr oft an Plätze rankommt, die bei Normalwasserstand kaum zu befischen sind. Und dass sich Fische sammeln, gerade bei hohen Wassertemperatur. Größter Nachteil ist, ab einer gewissen Wassertemperatur, ja, sind die Blaualgen dann so vermehrt, so meistens ab 27 Grad Wassertemperatur, dass die dann grasgrün den Fluss eintrüben und auch Sauerstoff ziehen. Und da ist es brutal schwer, aktive Fische zu fangen. Und da kommt wieder so ein Punkt dazu, was es heute vor, ich sag mal, 5 Jahren in der Phase noch gar nicht gab. Und zwar dieses pelagische Angeln. Da gibt's mittlerweile Jungs, die sind wirklich fit bei dieser Angelei und die haben das auch geprägt, dass man im Sommer wirkliche Massenfänge wieder erreichen kann, auch von großen Fisch. Denn das war ja so eine Sache, die waren meistens so nach der Laichzeit wie vom Erdboden verschwunden. Natürlich wurden die auch im Sommer gefangen, aber im Verhältnis immer zum Angeldruck waren das wirklich überschaubare Fangmengen. Ich habe da auch gute Fisch gefangen, ich habe da auch große Fisch gehabt, aber wenn ich die Jugendcamps mal so Revue passieren lasse, da waren gute Phasen dabei. Die besten Phasen waren da meistens nach starken Unwettern, wenn der Fluss mal so einen halben Meter nur gekommen ist, das reicht vollkommen, und kühlt mal 3-4 Grad runter. Dann hatte ich da wirklich geile Sessions dabei. Das war natürlich dann mega. Und das ist, ja, unbeschreiblich. Also für jeden, der irgendwie nur was mit Angeln zu tun hat und dann auf so einer Sandbank sitzt und es fängt gegen abends dann an und die Waller schieben in die Eschen rein. Das ist wirklich ein Naturschauspiel. Kriege ich nach wie vor Gänsehaut. Nur das Problem war halt, das kann ich sehr gut nachvollziehen durch meine Fangbücher, dass das immer in Verbindung mit dem Wasserstand zusammenhing. So, und dann kann es halt sein, dass ihr im August da unten seid oder auch an einem anderen Fluss, je nachdem, was ihr macht, und die Wassertemperaturen auf 30 Grad gehen und dann erlebt man sowas gar nicht. Fast gar nicht. Also dann ist der Fluss wie tot, weil die Fische meistens dann so, mittlerweile sieht man das ja viel besser durch die Live-Technik, irgendwo in tieferen Zonen sich zurückziehen und dann schlägt die Stunde für diesen Aktivangler. Das wusste man damals schon mit diesen Schleifen, da haben wir schon unsere Fische gefangen, aber natürlich ist es jetzt mit dieser Live-Technik möglich, gezielt die anzuangeln und das ermöglicht einen schon, ja, neue Blickwinkel und natürlich auch neue Fangergebnisse. Und wie gesagt, da muss man schon fairerweise dazu sagen, das ist so ein Angeln, was sich wirklich die letzten Jahre stark etabliert hat. Jetzt natürlich auch Wallerkalle mit seinen Klappstuhlangeln, der da so zwei im Prinzip neue so Favoriten rauskristallisiert. Im Prinzip einmal dieses, ja, mit Technik zu arbeiten und einmal dieses ganz einfache Füttern und sich da hinsetzen und dann da angeln. Und das sind alles so Sachen, das finde ich cool, weil es sich doch immer wieder ein bisschen weiterentwickelt. Vor ein paar Jahren hat man gedacht, man hat den Stein der Weisen gefunden, das Angeln steht so ein bisschen. Aber jetzt gerade durch diese Live-Technik, da ist ja wieder vieles möglich, was vorher eben in der Form gar nicht so möglich war. Und viele große Fische ziehen sich dann zusammen, weil der Fluss niedrig ist und dann gibt's relativ wenig coole Plätze, wo die sich sammeln. Und wer die dann findet und kann dann auf solche Technik zurückgreifen, egal ob er jetzt mal ein Guiding bucht oder sich sowas selber zulegt und schraubt das dann auf ein Schlauchboot, wie auch immer, da kann man dann richtig geile Sessions erleben und vor allen Dingen ein kurzweiliges Angeln, was auch spannend ist. Denn das ist natürlich das, was ich am Anfang des Podcasts schon mal erwähnt hatte, wie lang diese Tage werden können. Wenn man dann früh aufsteht um 8, so, und vorabends um 8 passiert da gar nichts. Und so kann man seinen Horizont so geil erweitern, kann mal 2 Stunden mehr Eschen angeln, kann dann wieder mal chillen, dann kann man mal 2-3 Stunden dieses aktive Angeln machen, gucken, finden man Fische, versucht denen den Köder vorzusetzen, idealerweise fängt man da und kann dann späten Abend wieder rausgehen zum Spinnfischen, wie auch immer, Ansitzfischen auf Karpfen, da gibt's dann ganz viele Möglichkeiten. Denn das ist auch so ein Punkt, das ist mir extrem aufgefallen. Ich habe sehr viel auf Karpfen da gefischt, früher in diesen Sommermonaten. Und das ist ganz komisch. Im Frühjahr zum Beispiel, bevor die Karpfen geleicht haben, habe ich die besten Session nur tagsüber gehabt und im Sommer nur nachts. Ob das mit dieser Hitze vom Fluss zu tun hat, wird die größte Wahrscheinlichkeit sein, aber 100%ig sicher bin ich mir nicht. Fakt ist auf jeden Fall leider, konnte ich im Sommer noch nie solche Sternstunden auf Karpfen erleben, tagsüber, wie im Frühjahr. Wie gesagt, womit es 100% zusammenhängt, kann ich nicht sagen, aber das ist meine Erfahrung. Und die beste Beißzeit war meistens zweite Nachthälfte, von um 2 bis früh um 6. Da ging es dann wirklich Schlag auf Schlag, Doppelbiss, teilweise ein Triple da dabei gehabt. Also das passiert dann wirklich sehr oft. Das ist eine coole Phase zum Karpfenfischen. Und auch für die meisten, die das dann mal so machen wollen, verliert nicht den letzten Nerv mit irgendwelchen Boilies oder so. Holt euch Partikel. Idealfall, wenn ihr irgendwo hinfahrt und mietet euch was, fragt an, ob die für euch das organisieren können. Spart ihr Platz im Auto, gebt denen einen Obolus mehr, dass der euch das vorbereitet. Da habt ihr den ganzen Stress nicht und holt euch Tigernüsse und Mais. Und da seid ihr an vielen Flüssen sehr gut beraten. Denn wir haben so viele Mitfresser vom Barben, gerade Katzenwälse, normale Wälse, dass ein Boilie in vielen Flüssen, wo ich unterwegs war, eigentlich ja nicht so gut ist. Also man fängt damit weniger. Und dann Fake-Maiskorn mit drauf und 2, 3, 4 Tigernüsse, das war der Köder. Und auch Futtermassen ist meine Erfahrung eigentlich so, ich suche mir, es kommt ein bisschen drauf an, was ihr machen wollt, aber eigentlich, wenn ihr Fisch fangen wollt, sucht euch am besten Übergang Steinpackung. Und da gibt's sehr viele Bereiche, wo Buhnen sind und so. Und da kann man cool in den Buhnen sitzen, weil da meistens aufgelagerte Sandbänke sind und kann aber umlenken in die Steine rein. Das mache ich sehr gerne. Kann da einigermaßen schön sitzen auf so Sand. Im Idealfall ist es sogar so, dass das hinten dann, ja, wie so eine aufgeschwemmte Sandinsel ist, dass von hinten auch keiner bei kann. Auf sowas achte ich auch, dass ich nicht auf so einem Touristenstrand sitze. Gerade im Sommer sind auch viele Einheimische unterwegs, darauf achte ich natürlich. Und dann suche ich mir zum Karpfenangeln solche Plätze. Ist auch meistens cool für Waller in diesen tieferen Zug, wenn solche Buhnen entstehen, wo die sich hinlegen und da hat man sehr oft viel zusammen. Also ich sag mal, coole Strukturen auf einem relativ kleinen Radius. Und dann mache ich es immer gleich, fahre hin, ich fütter nicht vor und verteile ca. 5 Kilo auf 2, 3 Routen. Und wenn der Platz gut ist, fangt ihr in der ersten Nacht 2 bis 3 Fisch. Dann könnt ihr ein bisschen füttern, aber in der Regel macht ihr mit Futter fast gar nichts. Wichtig ist, der Platz muss passen. Das ist immer wieder so meine Erkenntnis. Ein bisschen anders ist es dann so bei dem Thema Graskarpfen. Die findet man dann häufig auf den Sandabrissen außen. Da ist es dann auch mal sinnvoll, wirklich Partikel abzukippen, aber das ist nicht mein Angeln. Ich suche mir lieber eher solche Bereiche raus, wo ich auf Stein angeln kann, weil das so für mich immer ganz cool ist. Da kriege ich meistens auch noch eine Wallerroute mit hin, gerade in diesem tieferen Zug von so Drehern und so, wo ich nochmal eine Route anspannen kann. Und so habe ich meistens dort einen Punkt, der auf der einen Seite gut ist für Karpfen, aber auch die Wels dann dahin schieben. Und deswegen suche ich mir eher sowas aus. Dieses Graskarpfenangeln, ja, muss ich mal wieder gezielt machen auf Sand, aber da habe ich bessere Erfahrungen gemacht, auch mal abzukippen, wirklich dann über 3, 4 Tage, wo man dann merkt, so ein Platz fängt es an zu ziehen, weil immer mehr Fische darauf aufmerksam werden. Ja, alles in allem, wie gesagt, dieses Angeln mit Frau und Kind kann einen viele Nerven kosten. Und auch hier nochmal so eine kleine rote Linie, besprecht das vorher. Wie alt sind eure Kids? Nehmt die mit an den Tisch und entscheidet nicht für die. Nur weil ihr denkt, das ist cool, heißt das nur lang nicht, dass die das genauso sehen. Das ist auch bei Plätzen so, bei allen. Und deswegen, ich würde heutzutage oder nie eigentlich mittlerweile mit Kind, meiner Erfahrung her, in ein Land fahren, wo ich die Sprache nicht spreche und dann mir alles so erarbeiten. Es gibt so Leute, die machen das. Ich würde das nicht machen. Ich weiß auch immer nicht, ob das dann wirklich so cool ist, wenn die 3, 4 Wochen da so eine Roadtour machen. Ob das wirklich alles so entspannt ist, wie die das dann immer sagen, das weiß ich nicht. Ganz ehrlich, ich mag zu bezweifeln. Oder es ist dann halt wirklich einer mit so einer starken Führungsperson, der sagt, da geht's lang, alles andere wird nicht akzeptiert. Das mag auch sein, das kann ich nicht beurteilen. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, und glaubt es mir, ich bin mit meiner Frau 23 Jahre zusammen, wir haben das gemacht zu einer Zeit, wo es eben noch kein Google Maps gab, wo man nicht gewusst hat, wo man ans Wasser kommt, wo kriegt man Angelkarten, wo kriegt man dies, fragt mal Google. Da war das noch ein bisschen anders. Da musste einer Karten lesen und so weiter. Heutzutage ist da sicherlich vieles ein bisschen einfacher, allein schon mit dem Übersetzer und so. Aber nichtsdestotrotz, wenn da noch ein Kleinkind dabei ist, was quengelt, was der Hitze ausgesetzt ist und so weiter, dann kann das auch ganz schnell eine Tortur werden. Und der eine will dann da cool angeln, zieht sich mit einem riesen Fisch vor der Kamera und der andere ist nur genervt und hofft, dass bald wieder Abend wird, kühler und dass die Mücken in der kommenden Nacht nicht so schlimm sind wie in der Nacht davor. Alles so Sachen, die, denke ich, wichtig sind, und ich hoffe, dass so ein bisschen was für jeden von euch dabei war, denn das fällt mir immer wieder auf, dass viele wie mit so einem blauen Dunst irgendwo hinfahren und denken, das müsste so passen, und sehr oft dann so ein bisschen Frustration dann, ja, so sich breit machen. Und gerade ich kriege das dann ein Stück weit mit, wenn die Leute in so Angelcamps dann fahren, dass die dann enttäuscht sind. Und dann ist wieder für mich das Problem, die sind dann enttäuscht, ist aber natürlich erstmal dem geschuldet, dass die gar nicht wussten, was auf sie zukommt. Die haben dann halt gedacht, das ist alles cool. Und da fängt natürlich schon das Nächste an. Niedrige Wasserstände, die Stege sind hoch. Das heißt, ihr müsst natürlich auch erstmal ein Stück laufen, um ans Boot zu kommen. Das sind dann halt alles solche Sachen, um bei 40 Grad ein Boot zu beladen, wo oben die Madame sitzt und guckt euch zu oder hilft euch, je nachdem. Da kann es auch mal ganz schnell sein, dass die dann sagt, um Gottes Willen, und die Treppe und da und dies und das. Und dann sagt man natürlich, ja, das braucht ihr nicht, ich hebe euch das Boot rein. Ja, auch mega cool, natürlich, aber ihr braucht jeden Tag zu trinken, kühle Sachen. Und dann tragt ihr eure Box jeden Tag hoch und runter. Und da kenne ich Treppen, da ist schon schwierig genug, alleine da hoch und runter zu laufen. Wenn ihr dann jeden Tag nochmal mit einer Kühlbox für Trinken, für Essen da runter müsst, das ist so nervig, glaubt es mir, allein das, das sind so Kleinigkeiten. Und dann ist der Gast angesägt, alle Scheiße und so ein Steg und das. Und das hängt dann aber damit zusammen, dass die eine komplett andere Vorstellung hatten von dem, wie es dann tatsächlich ist. Auch hierzu möchte ich nochmal einen Tipp mit an die Hand geben, weil ich das selber mehr wie einmal hatte. Es gibt Kühlschränke, die Leute mitbringen. Die sind riesig teilweise und schwer. Und die sind natürlich dementsprechend so groß, haben aber innen ein kleines Innenmaß, und diese Größe ist ja dem geschuldet, dass sie so isoliert sind. So, und da kriegt ihr fünf Flaschen Bier rein und da ist das Ding eigentlich voll. Und was mich am meisten eigentlich stört, und das hat einen ganz einfachen Grund, das sind diese Gaskühlschränke. Denn das sind so Sachen, habe ich mehr wie einmal gesehen, das schleppen dann die Leute runter, so, dann ballert das Ding durch, steht irgendwo, meistens im Boot, weil das dann ja so schwer ist, der wird dann nicht im Schatten gestellt und so, und dann steht das da. Und dann, je nachdem, was ihr für ein Boot habt, habt ihr einen riesen Problem irgendwann mal, wenn ihr tanken müsst und schraubt euren Tank auf von dem Boot, was ihr leer gefahren habt, dass diese Gase entweichen. Und wenn dann dieser Kühlschrank im Boot steht, und der steht ja nun mal unten, also auf dem Boden vom Boot, daneben die Gasflasche, und der Wind zirkuliert nicht, dass das weg ist, dann entpufft das, also verpufft das, und dann kann das eine riesen Stichflamme geben, und da gibt's schlimme Zwischenfälle, es passiert regelmäßig, die meisten erzählen darüber aber nicht, und alles nur, damit die Leute ein kühles Bier haben. Ganz, ganz, ja, nervig diese Problematik, weil das Ding an sich ist riesig, dann noch die Gasflasche dazu, das muss alles dahin geschleppt werden, oder wie gesagt, ihr lasst solche einmal reinheben, aber das Problem ist, das Ding ist so klein, dass das, im Prinzip kriegt ihr da Sachen nur nicht mal für einen Tag für drei Personen rein, also müsst ihr immer zu wieder auf und rein tun, also müsst ihr die Sachen eh vorkühlen, weil warm kriegt das nicht da rein und kühlt die runter, also das ist alles problematisch im Sommer. Auch mit diesem ganzen Essen und so, da großartig zu kochen, da muss man so aufpassen, dass die Sachen eigentlich so schnell schlecht werden und vergären. Alles so Punkte, die den Sommer, gerade wenn es dann das Urlaubsangeln ist, wo man einmal im Jahr mit seiner Partnerin oder mit dem Partner, mit dem Kind zusammen seine Passion erleben will, stellt euch dann immer vor, wie sehen die das? Oder andersrum, ich stelle mir immer die Frage, wenn ich jetzt mitgehen würde zum Pferdespott, weil das eben meine Partnerin macht und ich verbringe da mit der jetzt eine Woche, wie würde ich das wahrnehmen? Ich habe damit ja auch nichts zu tun. Und wie könnten die mir das im Prinzip schmackhaft machen, dass ich auf der einen Seite was zu tun habe, damit der Tag nicht ewig wird, damit ich ein bisschen ja was erlebe, ein bisschen was, wo ich erzählen kann später meinen Freunden und so, und darauf kommt es ja an. Und sehr oft sind es ja dann diese Kleinigkeiten, was ich vorhin mal so angerissen habe, so ein ja Wallerschwarm, der dann mal raubt, der ist dann teilweise viel spannender, oder so einen großen Fisch mal auf dem Echolot zu sehen, oder ein Karpfen aus dem Fluss mit 8 Kilo, das ist teilweise viel spannender wie eben so ein All-Inclusive-Urlaub in der Türkei, wo ich 2 Wochen an so einer Bar festgenagelt war, wo ich gar nicht erlebt habe. Und da war der Spannendste der An- und Abreise. Aber das sind alles so Sachen, das ist mega cool, das Hobby dann mit seinen Liebsten zu teilen. Aber im Endeffekt gehört auch für jeden, der das dann macht und plant, auch so ein bisschen Vorbereitung. Sich darauf vorzubereiten, ein bisschen sehen, was wollen die Kids, wie kann ich die beschäftigen, was will die Frau und so weiter. Und in der Regel geht's wirklich in erster Linie immer erstmal so um Duschen, gutes Sanitär, auch mal ein Rückzugsort für jeden, Kühlmöglichkeiten, schon, dass viele Sachen so ein bisschen weggenommen sind, kurze Wege und so weiter, und dann so ein bisschen dieses Angeln auch spannend zu gestalten. Also nicht eine Woche dann sich auf so einem Platz festgraben und nur hoffen, früh, dass der Tag irgendwie rumgeht, sondern wirklich das so ein bisschen, ja, durchzumischen. Jetzt mal einen Tag das, mal das, jetzt gehen wir mal eine Stunde mehr Eschen angeln, dann machen wir vielleicht mal auf Brassen, was auch immer. Gibt's viele verschiedene Möglichkeiten, auch mal mit dem Gummifisch. Die Tage sind lang und dann kann man die dementsprechend auch sehr gut nutzen. Ich hoffe, es waren ein oder andere gute Tipps für euch dabei. Würde mich über Feedback von euch freuen. Bis dahin würde ich sagen, wir hören uns in eins der nächsten Wallerflüsterer-Podcast-Formate. Genießt die Wärme, genießt euren Urlaub und wir hören uns. Bis dahin, alles Gute, euer Benny. Ciao.